Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home Sweet Home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Donnerstag, der 21. November 2024. Noch vor einer Woche auf der grossen Bühne vom Digital Economy Award im Hallenstadion in Zürich, anlässlich von der Verleihung von De Pascal, bereits heute in meinem Podcast. Und zwar der Gründer und CEO von Init7, der Freddy Künzler. Init7 ist ein Internet-Service-Provider mit Sitz in Winterthur. Das Unternehmen beschäftigt 55 Mitarbeitende und ist im Januar 2000 gegründet worden. Wird also jetzt dann in Kürze 25 Jahre alt. Guten Morgen, lieber Freddy. Ich freue mich total, dich heute in meinem 5a-Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist bereits der zweite Preisträger vom De Pascal. Der erste ist vor einem Jahr der Claudia Hintermann von der Abacus gewesen. Eine ebenfalls sehr schillernde Persönlichkeit. Du würdest jetzt wahrscheinlich von dir behaupten, du bist keine schillernde Persönlichkeit, aber ich denke, das sehen andere wahrscheinlich völlig anders. Und ich meinte, jeder, der jetzt den Podcast dann wird hören, der kann sich selber da davon ein Bild machen. Jetzt ist also eine Woche her, seit du den Preis gewonnen hast, Freddy. Sag mal, was hat sich in deinem Leben in der Zwischenzeit verändert?
Ja, hoi Urs, vielen Dank für die Einladung. Also mein Leben hat sich insofern verändert, dass ich zu viele Kurznachrichten bekommen habe, wo dann irgendwie, also mit Gratulationen, das ist natürlich grundsätzlich schön, aber man verliert dann plötzlich den Fokus, wenn man noch eine Antwort schicken sollte und nicht nur irgendeinen Daumen rauf oder ein Herzli-Retour. Ja. Ich glaube nicht, dass ich eine schillernde Persönlichkeit bin, wahrscheinlich eher im Gegenteil. Ich bin eigentlich einfach ein normaler Network-Ingenieur und das ist das, was mich interessiert und das habe ich immer gemacht. Habe da ein paar Überzeugungen, wie man das sollte machen. Und jetzt bin ich da ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt worden von den Leuten, die für mich gestimmt haben und von der Jury. Das ist okay soweit.
Also bei denen wollen wir uns alle jetzt noch bedanken, oder?
Ja, natürlich. Ich freue mich natürlich schon, dass man für mich gestimmt hat und so weiter. Und dass ich den Preis bekommen habe, das ist sicher eine Auszeichnung und eine Ehre. Der Peter Hogenkamp, der ja die Laudatio hat, ich habe gar nicht gewusst, dass der Freddy einen Sakko hat. Das habe ich auch nicht gewusst bis vor kurzem.
Also wir sind hast ja, du müssen vorsuchen, oder?
Wir sind ja Nerds, oder? Wir laufen die Nerd-T-Shirts rum und Moderatorin vom Event, Monika Scherer, die hätte dann müssen, die Aufschrift auf meinem T-Shirt unter dem Hemd müssen lesen und dann, weil ich ja den Stein in der Hand hatte, oder? Der Award, der ist ja fast 3 Kilo schwer. Hat sie dann gesagt, da muss ich dir aber ein bisschen an die Wäsche, um das
vorzunehmen. Ja, genau. Was ist auf dem T-Shirt gestanden? Auf dem
T-Shirt ist gestanden, Your AI runs in my network.
Das ist doch ein cooler Spruch, muss ich ehrlich sagen.
Und ja, die Botschaft ist eigentlich, ohne uns Network-Engineers, die das Internet am Leben erhalten, da gäbe es ganz vieles nicht. Namentlich eben auch die künstliche Intelligenz, die jetzt wahnsinnig gehypt wird von ganzen Haufen Leuten. Wir haben andere Hypes gehabt, die dann wieder verschwunden sind. Und das ist eigentlich auch okay, wenn das ein bisschen gehypt wird, aber man darf einfach nie vergessen, da gibt es ganz viele Leute da draussen, die irgendwie in der Kälte und im Regen gehen, Glasfaserkabel ziehen oder andere Ingenieure, die irgendwie bei 35 Grad in diesen Telekom-Räumen Hardware installieren und es ist so ein strenger Job, oder? Also beides, ja, entweder raus in der Kälte oder drinnen in der Wärme, ist später streng. Oder dann gibt es irgendwelche Netzwerkprobleme, wo irgendwie dann wirklich sehr viel Hirnschmalz brauchen, um schauen, dass dann Datenpäckchen wieder richtig gelenkt werden. Das darf man einfach nicht vergessen. Das Internet ist etwas sehr Physikalisches, es ist etwas sehr Geografisches, auch Cloud und so, wo man ja nie so genau, wenn man irgendwie seine Fotos vom Handy aufgesynkt hat, die Cloud, dann nachher ist das immer mit Hardware und mit Arbeit verbunden und das vergessen die Leute häufig.
Ja, völlig klar. Du, nochmal kurz zurück zu dem Stein, den du jetzt da bekommst, also der Pascal. Ich glaube, der ist nicht nur dir persönlich verliehen worden, der ist, denke ich, auch ein Hommage an Init7 und an das, was ihr mit Init7 alles geleistet habt, oder?
Ja, natürlich.
Das ist auch eine Auszeichnung für deine Firma, würde ich mal meinen.
Ich denke schon auch. Also ich meine, warum dass wir jetzt da in Fokus gekommen sind, das hat natürlich mit dem sogenannten Glasfaserstreit zu tun.
Genau.
Dass wir ja noch maßgeblich daran beteiligt gewesen sind, dass die Monopolisierung, die angestrebte vom Glasfasernetz, dass die hat können verhindert werden. Wir haben ja die Anzeige gemacht für die Wettbewerbskommission oder zuhanden von der Wettbewerbskommission im September 2020, wo der Incumbent hat wollen, die Glasfaser-Topologie, die Netztopologie umändern, entgegen am abgemachten Standard von dem Point-to-Point-Modell zum Point-to-Multipoint-Modell, was am Incumbent ermöglicht hätte, eben genau zu bestimmen, welche Technologie alternative Internetprovider noch verwenden können. Und das ist nicht rechtens, wie wir jetzt wissen, durch diverse Gerichtsurteile, namentlich auch das Bundesverwaltungsgericht, das sich sehr intensiv mit dem beschäftigt hat, mit dem Thema, das haben wir können verhindern, was wahrscheinlich.
Was ist jetzt die Konsequenz? Ja, was ist jetzt
Konsequenz daraus? Aus meiner Sicht ist, dass die Volkswirtschaft etwa 1 Milliarde im Jahr, meiner Schätzung nach, nicht von den Menschen zu den Aktionären vom Incumbent umverteilt wird.
Aha, okay.
Und das über die nächsten 3-4 Dekaden, soweit wir es halt irgendwie voraussehen können. Und das ist auch das, wo eben nicht stimmt in dem Narrativ, wo der Incumbent immer erzählt, das ging um ein Partikularinteresse, oder? Und ich meine, du siehst das, Urs, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer sehen das nicht. Ich habe jetzt meinen Pulli an. Der einzige Pulli, den ich eigentlich aus dem ganzen Streit bekomme, da steht Partikularinteresse drauf, oder? Und eben Choose Your Internet. Dass Menschen eine Auswahl haben, welche Provider das sie wollen. Und natürlich freut es mich, wenn man in die 7 wählt, aber es gibt gute Gründe, um auch je nachdem jemand anderes wählen, oder? Und wenn die Auswahl nicht mehr möglich wäre, dann wäre die Anzahl Angebote eingeschränkt und es wäre teurer und es wäre vor allem auch im Geschäftskundenbereich nicht nur ein bisschen teurer, sondern sehr, sehr viel teurer.
Was sind denn die mit dem
Glasfaserstreit verhindern und das ist, glaube ich, der Erfolg, der schlussendlich dazu geführt hat, dass ich jetzt den Pascal, also den Stein bekommen an dem Tag. Und ja, das freut mich natürlich, das ist eine Anerkennung. Aber man darf das jetzt auch nicht überbewerten, dass jetzt sich da irgendwie wahnsinnig schillern. Ich sage dann so spät, ja, ich gehöre jetzt auch zum Establishment, aber.
Was sind die direkten, sage ich mal, praktischen und auch technischen Konsequenzen jetzt für uns User oder KMUs?
Ja, also,
aufgrund von dem Entscheid,
es gibt ein Produkt seit langer Zeit, seit über 15 Jahren, das nennt sich Carrier Ethernet Service. Das ist ein Service, wo für mehrere Standardvernetzungen von Filialen für Geschäftskunden gedacht ist und so funktioniert. Und das einzige Angebot, wo man hat können schweizweit haben bis anhin, das ist vom Incumbent gekommen. Und das ist, weil das jetzt jahrelang keine wirkliche Konkurrenz gehabt hat, ist das wahnsinnig teuer. Also
Also eine reine Monopolgeschichte.
Ja, wir reden da von über 300 Franken für einen 10 Megabit Anschluss, oder? Also okay. das ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Das hat es vor 15 Jahren schon gekostet. Und jetzt dank dem, dass wir jetzt die Point-to-Point, also die Punkt-zu-Punkt-Glasfaser überall können haben, weil wir das so erstritten haben, haben wir jetzt das Konkurrenzprodukt geschaffen. Das funktioniert ganz genau gleich wie das bisherige Carrier Ethernet Service vom Incumbent. Wir sagen dem Ethernet 7. Mhm. Und wir verkaufen aber nicht 10 Megabit für über 300 Franken, sondern wir verkaufen 10 Gigabit für 111. Mhm. Also das ist die Disruption, die bis jetzt nicht können stattfinden.
Und das läuft dann über eine eigene Hardware?
Ganz genau.
Das ist der Clou an der ganzen Geschichte.
Richtig, wir haben in der ganzen Schweiz, aktuell sind es etwa 330 Standorte, die wir gebaut haben, mit eigener Infrastruktur. Also das heisst, wir sind...
Also eher als Init7?
Ja, genau. Wir sind typisch, also das läuft eigentlich so, es gibt ja überall in der ganzen Schweiz gibt's ja die Telefonzentralen. Die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ewig. Und die sind früher gebraucht worden, um die Kupferkabel aggregieren. Und heute baut man dort die Glasfaserkabel. Und dann haben wir ja eine gewisse Regulierung, Telekommunikationsregulierung. Man hat die Kupferkabel, wo dann die PTT selbstständig geworden ist und der Postteil rausgekommen ist, hat man dann im Prinzip die Regulierung gehabt, dass alternative Provider haben sich können in diesen Telefonzentralen einmieten. Wir stellen dort dann so ein Server-Rack auf und dann tun wir dann dort hinein unsere Infrastruktur, unser Equipment hier, oder? Und verbinden uns jetzt auf die Glasfaserkabel, die jetzt sukzessive ausgerollt werden. Wir haben ja inzwischen weit über 2 Millionen Anschlüsse schon bis im 28, 29 sind es dann wahrscheinlich etwa knapp 4 Millionen. Also wir sehen jetzt dort einen grossen Zuwachs von euch.
Das wäre dann etwa die halbe Bevölkerung, oder schon? Kann man sagen.
Jetzt sind wir aktuell bei etwa 50% von den Haushalten und Gewerbe. Und bis im 29 werden wir irgendwo 75% sein oder bis im 30. Mhm. Also wir sehen dann schnellen Zuwachs, oder? Also ich denke etwa 400'000 Anschlüsse pro Jahr, wo jetzt neu dazukommen. Das heisst, um dann die Anschlüsse können bespielen, müssen wir in diesen Telefonzentralen, müssen wir unsere Server, also unsere Server-Rack aufstellen, wir tun dann unsere Switchen da drin. Und weil wir eben unsere eigenen Switchen drin tun und unabhängig sind, dank dem Glasfaserstrittentscheid, was wir verbauen, können wir eben ganz andere Angebote machen, die eben deutlich besser und schneller sind, als das, wo halt vom Incumbent vorgegeben wird, ja, oder was die machen, oder? Ja. Das heisst, wir können sie mit dem Technologiewettbewerb, wo ja dann das Gericht, also das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesgericht dann bestätigt hat, mit dem Technologiewettbewerb können wir auch die Innovation treiben und eben auch unsere Mitbewerber vor uns hertreiben, weil die müssen sich jetzt bewegen, oder? Wir verkaufen 10 Gigabit für 111 und sie verkaufen 10 Megabit für über 300, also die müssen sich jetzt irgendwie bewegen und überlegen, was sie jetzt machen wollen, weil sonst werden die Kunden dann sukzessive halt zu uns abwandern, was sie natürlich dann nicht würden wollen haben. Ja, ich nehme an, die bewegen sich jetzt auch, die studieren irgendwie sich etwas aus und dann sind wir dann vielleicht dann nicht mehr so disruptiv unterwegs, aber wir haben jetzt...
Verdienen die überhaupt Geld bei diesem Angebot?
Natürlich verdienen wir Geld, also recht
können wir schon. Okay. Ja, da könnte man jetzt so intuitiv gerade irgendwie sagen, das ist so ein Lockvogel, oder?
Nein,
da liegt man noch brutal drauf. Ja.
Das ist überhaupt kein Lockvogel, das ist ein Produkt, wo einerseits gedacht ist für Firmen oder Institutionen mit mehreren Standorten, zum Beispiel Schulen, die sich so sehr einfach vernetzen können, wo dann nur noch ein Firewall haben, statt für jede Schulhaus eine eigene, die dann irgendwo auch Sicherheitsanforderungen, also die Sicherheit sich so erhöht, oder für Firmen mit mehreren Filialen, wo man dann das ganze Netzwerk so kann zusammenhängen, ohne dass man irgendwie muss VPNs und Zeugs konfigurieren. Oder natürlich auch andere Service-Provider, die für ihre Kunden wiederum eine Infrastruktur haben, die sie bis jetzt einfach bei der Swisscom eingekauft haben. Die können sie jetzt auch alternativ bei uns einkaufen. Und wie gesagt, das Produkt funktioniert genau gleich wie das von der Swisscom, oder?
Gut, haben wir das geklärt. Du, wir sind jetzt gerade total schon im Thema drin. He? Das ist nicht weiter tragisch. nicht weiter tragisch, ja, auch Sinn und Zweck von so einem Podcast. Ja. Aber ganz gleich, ich würde trotzdem gerne noch ein paar Sachen über den Freddy Künzler erfahren. Wer ist der Freddy Künzler?
Ja gut, ich bin jetzt 56 und bin ein bisschen rumgekommen, aber lebe jetzt eigentlich wieder fast in Wurfdistanz von dort, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin aus Winterthur und bin sehr gern da. Das ist eine super tolle Stadt. Das fängt bei der Kultur an. Das geht natürlich zum FC Winterthur, meine grosse Liebe. Ja. Also wir sind ja auch Sponsor vom FC Winterthur. Wir steigen das ja nicht ab, habe ich beschlossen. Aber ja, wir sind...
Wissen das die anderen auch, oder wie?
Das sehen wir dann, aber ja, also ich bin schon immer ein bisschen für die Underdogs gewesen und das passt darum sehr gut zu uns. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Ich habe einen Sohn, der ist 15, zweiter Gimmi, wir haben die üblichen Kämpfe natürlich, was man so hat mit Teenager in dem Alter. Ja, was willst du noch wissen?
Nein, das ist alles tipptopp. Haben wir mal hineingegeben. Also du bist noch in der Politik.
Genau, ich bin seit über 16 Jahren bin ich jetzt im Stadtparlament von Winterthur. Mhm. Das ist so ich sage mal, es ist etwa 10% Pensum. Das mache ich in der Freizeit. Haben natürlich eben einfach, also das ist alles ein bisschen vernetzt da, oder? Wir haben, ich sage auch mal, Winti ist ein Dorf, ist es natürlich schon lange nicht mehr, aber man kennt viele Leute mit dem Sport, mit der Kultur, wo ich früher auch aktiv gewesen bin. Ich bin mal vor langer Zeit, bin ich mal Vorstand gewesen, etwa 9 Jahre lang von der Winterthur Musikfestwoche und noch andere Engagement und Stadtpolitik gehört dann im WW einfach noch so ein bisschen in den Kranz oder in den Korb hier, was man da so macht. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich in der Stadt bin, dass ich dann immer wieder Leute treffe, die ich kenne, und das ist lässig, und mein Leben findet fest in dieser Stadt statt, und das ist cool, ja.
Gut, also ein Podcast mit einem 100%igen Wintertour.
Unbedingt, ja. Wobei, also ich muss schon sagen, ich habe auch mal anderswo gelebt, Anfang im Töstal, ein bisschen ländlich, und dann auch in der Stadt Zürich und auch in London. Ja. Also ich habe ein paar andere Sachen gesehen.
Okay, super. Init7.
Ja.
Dein Unternehmen, das du gegründet hast, wir haben es vorhin gehört, 25 Jahre, machen wir eine Party im Januar?
Ja, also im Januar schaffen wir es jetzt nicht. Das ist irgendwo auch gerade ein bisschen von den Terminen nicht so gebig. Aber ich habe jetzt diese Woche irgendwie und nächste Woche einen Termin zum Event-Locations besichtigen.
Ah, okay, gut. Alles also,
wir machen etwas, es gibt ein paar Überraschungen. Die sind jetzt in Arbeit, die erzähle ich jetzt natürlich noch nicht.
Nein, das ist klar.
Weil sonst sind sie dann keine Überraschung mehr, genau.
Okay. Aha. Wie ist es zu dieser Init7 gekommen? Tut dich einmal gedanklich 25 Jahre zurückversetzen.
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe ja zuerst 84 bis 88 habe ich ja eine Lehre gemacht, damals noch in der Firma Sulzer, zu Winterthur. Ich habe Fehamt gelernt, Fernmelde- und Elektronikapparate und Töre, das geheißen. Ich war der letzte Jahrgang gewesen. Nachher haben sie alles geändert. Ich habe nach der Lehre einen Job gesucht, nachher gearbeitet und noch einen anderen Job. Und habe gefunden, ja gut, hast du noch einen Berufsmittelschulabschluss, der erlaubt es dir, als damalige Technikum Winterthur zu gehen. Das ist heute natürlich ein Teil von der ZHW in Winterthur. Das hat mir dann nicht so gefallen. Ich hatte ein paar andere Ideen gehabt, was ich auch noch machen und so. Und habe dann relativ schnell das Studium wieder geschmissen. Einen neuen Job gesucht, bin dann in die Computerbranche eingerutscht. Also ich habe dann so Novell 311 Netz gebaut. Ich bin ziemlich gut gewesen mit OS 2. Das ist immer noch das beste Betriebssystem, was es damals gegeben hat. Das haben ganz viele Leute nicht gemerkt. Haben dann im 93 angefangen bei der Hypo Bank Winterthur. Und das ist insofern, ich bin zwar nur 6 Wochen da gewesen, aber das ist insofern eine gute Erfahrung gewesen fürs Leben. Weil ich bin nach 2 Wochen wegrationalisiert worden. Wir haben, kurz nachdem ich angefangen habe, in dieser IT-Abteilung, hat es geheissen, die Banken werden zugemacht und alle Kunden gehen zum damaligen Bankverein. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann suche ich halt einen neuen Job. Als Computermensch hat man damals einen guten Job gefunden, man gute Möglichkeiten gehabt. Aber neben mir sind Leute in Tränen ausgebrochen, wo wir die Ankündigung bekommen, weil die sind vor 30 Jahren in dieser Bank gewesen. Und das ist schon ein Moment gewesen, wo recht eindrücklich gewesen ist. Mich hat es nicht betroffen. Ich bin nachher dann zu der Koni gearbeitet.
Koni
Reise gibt es heute auch nicht mehr in dieser Form.
Nein.
Ich war 2 Jahre weg und konnte die ganze Welt rumfliegen und wirklich sehr coole Erfahrungen machen. Und dann später bin ich dann zu so einem Systemintegrator gegangen und bin dort nie wirklich glücklich gewesen. Das war so im 95, 96 gewesen. Ich bin nie glücklich gewesen. Ich bin irgendwie, es war vor allem Bodyleasing gewesen. Das heisst, ich habe als Netzwerkspezi bin ich dann bei so Firmen wie Bang & Olufsen oder Helsana bin ich gearbeitet und habe einfach dann ihre Netzwerke gehütet und habe dann immer das Gefühl gehabt, ja gut, also das, was ich da mache, das kann ich auch selbstständig machen. Mhm. Und damals jung und unabhängig und ohne Verpflichtungen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und das war auch die Zeit gewesen, wo man dann so mit Linux angefangen hat, im 96. SUSE Linux 4.2 war mein erster gewesen. Und dann irgendwie halt so Netzwerk zusammengeklüttert und alles Mögliche ausprobiert und dann ist...
Für wer? Wer sind die Kunden gewesen dort? Von dir, wo du dich selbstständig gemacht hast? Wer
hat ich habe natürlich am Tag 1, wo ich bei meiner Selbstständigkeit, habe ich dann im Freelance-Verhältnis für meinen Ex-Arbeitgeber weitergearbeitet, oder?
Das Klassiker,
ist, das ist, und dann habe ich aber noch ein paar andere gehabt und dann ist auch die Zeit gewesen, wo ich dann auf London bin. Ich habe da geheiratet und, meine Frau hat ein Studium angefangen in London und dann bin ich dann die meiste Zeit in London gewesen und manchmal zwischendurch wieder in der Schweiz und habe meine Kunden betreut und so. Mhm. Das ist eine wilde Zeit gewesen. Das war die Zeit gewesen, wo man eben mit Linux angefangen, mit Server, mit Webserver, mit Domains. Ich habe dann auch in London vor allem habe ich dann so ein bisschen HTML-Codes gemacht für irgendwelche Kunden, die ein Hotelverband und da sind die ersten Websites gsi. Und dann ist dann auch eben die Frage gsi, wo du mal hosten und irgendwann habe ich eine Standleitung gehabt mit ein paar Servern dran und das hat das Gewehr gekostet. Das hat meine erste Standleitung 128 Kilobit pro Sekunde von der Firma Eunet, die gibt es inzwischen auch längst nicht mehr, 1700 Franken im Monat.
Okay.
Also für 2x ISDN Speed, ja. Das war 1998. Mhm. Und dann so im 99 ist dann die Frage gekommen, wo das immer ein bisschen grösser wurde ist mit dem Internet, ja, jetzt richtig oder nicht mehr? Mhm. Und ich habe eigentlich hier eben vom Consulting gelebt, die Netze gemacht für die verschiedenen Kunden halt. Das hat dort gezahlt. Und dann ist dann die Frage gekommen, eben, ja, richtig oder nicht. Und dann haben wir ein bisschen Geld zusammengekratzt und in dem Status sind wir immer noch, oder wie man so sagt, FFF, also Family, Friends and Fools. Und wir sind seitdem immer noch so finanziert und haben einfach jeden Franken, den wir verdient haben, haben wir auch fortwährend wieder investiert in die Firma und das ist einfach immer so weitergegangen. Das, irgendwann habe ich dann aufgehört mit Consulting, wo dann Tiny 7 genug gross war. Was man dann noch in dieser Episode muss sagen.
Darf ich kurz fragen, Tiny 7, hast du die allein gegründet?
Nein, ich habe ein paar Mitgründer, aber wir haben noch einen Partner gehabt, den haben wir relativ schnell ausgezahlt, weil der andere Ideen, Vorstellungen gehabt, das irgendwie nicht passt. Wir sind aktuell, sagen wir 4, aber eigentlich sind wir jetzt 6 Aktionäre. Wir haben 4, mit lang sind wir 4 gewesen. Ein von den Aktionären hat dann seine Aktien dem Kind gegeben oder einen Teil von der Aktien dem Kind gegeben. Und der Verwaltungsratspräsident ist immer noch der gleiche. Seit dem Anfang, das ist ein Freund von mir. ja, wir sind, wir gehören uns selber im Prinzip und wir machen, was wir wollen. Und das ist gut, wenn man, wenn man nicht muss die ganzen Reports schreiben und so weiter oder überzogene Vorstellungen von den Aktionären, also Gewinnerwartungen muss
befriedigen. Natürlich, klar, ja.
Es gibt dann also, noch eine Episode, wo ich noch schnell muss ausholen muss. Ja, 2006 bin ich dann in das Startup Zatuje gerutscht. Also ich bin zuerst als Freelancer gefragt worden, ob mir die Server könnte hüten, wo die dort hatten. Das war ganz am Anfang von Zatu. Und danach habe ich gefunden, ja, das interessiert mich, das mache ich. Und dann zuerst eine Stunde aufgeschrieben und irgendwann nach etwa 3 Monaten habe ich nur noch für die geschafft. Und habe mich dann aber anstellen lassen. Das war im Februar 2007. Und bin dann irgendwie bis zum Moment, wo die Investoren von Zatu kalte Füße bekommen haben, in der Finanzkrise, bin ich dann auch mehr oder weniger dabei gewesen. Also, ich habe mir dann dort auch andere Leute gehabt bei Init7. Das war eine sehr gute Erfahrung gewesen.
Also, mit Zatu sind wir auch heute noch verbunden, oder?
Wir sind, ja, also wir haben natürlich heute haben wir...
Es ist also ein Teil von euch im Angebot, auch habe ich gesehen. Ja,
ja, wir tun jetzt das Reisellen, aber das machen dann ganz viele andere auch. Wir haben natürlich eine Interkonnektion mit Zatu, aber wir machen eigentlich nichts mehr für Zatu in dem Sinn. Also wir haben dann noch lange Leistungen erbracht für Zatu, aber das hat sich dann auch irgendwann ein bisschen verflüchtigt. Ich kenne immer noch ein paar Leute dort, es hat natürlich auch wieder Wechsel gegeben. Wir sind uns, ich würde mal sagen, freundschaftlich verbunden. Wir haben, ich glaube, damals mit etwa 7 Servern angefangen und wo ich aufgehört habe, sind etwa 700 Server gewesen. Ich bin immer noch wahnsinnig stolz auf die damalige Leistung, die wir erbracht haben, nämlich in dem legendären Halbfinale zwischen Deutschland und Türkei in der EM
2008. Ja, an den kann ich mich noch erinnern.
2008. Ja. Und wir haben tatsächlich damals 62.000 Concurrent Streams gehabt. Und für 2008 ist das grossartig, das hat funktioniert. Viel, ja. Tatsächlich funktioniert. Wir haben mega den Bammel gehabt, und so. Aber es ist eine tolle Leistung gewesen.
Gute Architektur, oder? Würde ich mal sagen.
Ja, mit Einschränkungen. Aber ein paar Sachen haben wir, glaube ich, richtig gemacht. Und, leider, muss man sagen, ist das Ganze dann ein bisschen verflogen, die Euphorie, die wir hatten, mit der Finanzkrise. Wo dann im 31. Juli 2008 ist dann der Kahlschlag von den Investoren. Man hat dann dort etwa 50 Leute gleichzeitig entlassen. Mich haben sie dann auch noch behalten, aber nur noch 50%. Und dann habe ich dann noch sagen, ja gut, also, das kann es auch nicht sein. Und habe dann selber gekündigt. Und bin dann im Herbst 2008 bin ich dann gegangen bei Zatu. Wir haben dann als Init7 noch gewisse Leistungen erbracht, aber das ist das Ende von dieser ersten Generation eigentlich. Und inzwischen ist ja die Firma ganz anders aufgestellt. Oder?
Aber es funktioniert tadellos nach wie vor. Ich brauche es schon seit Jahren, nur noch das Tattoo.
Ja, gut, ja, also ich denke, Berechtigung ist sicher da, aber leider hat das mit der Vermarktung, wie man sich das vorgestellt, zu diesem Zeitpunkt nicht so wirklich funktioniert. Ja. Heute ist ja das Tattoo vor allem auch im B2B-Business drin und ich kann jetzt nicht mehr für die Firma reden. Oder? Tamedia, ich habe dann meine Aktien, wo ich dann mal ein paar Aktien hatte, die habe ich dann auch ohne Gewinn dann irgendwann mit verkauft. Ja. Also es ist nicht so, dass ich nicht dort reich geworden wäre.
Okay.
was ja ganz einen Haufen so Fantasie beflügelt hat.
Damals. Natürlich, ja. Du noch mal kurz zurück zum Start von Init7, zur Gründung quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ist also jetzt nicht die grosse ultimative Vision dort da gestanden, wir wollen mit dem und jenem die Welt verändern, sondern das hat sich so organisch, pragmatisch, Stückchen für Stückchen einfach der Diener.
Ja, ich denke, das muss man schon so sagen, oder? Und dann ist ja dann, wenn man da zurückdenkt, oder? Wir haben im 2000 und 2001 ist ja dort der grosse Hype gewesen und im 2002 dann der Crash, dann der Dotcom-Crash, wo sie ja ganz einen Haufen von diesen Service-Provider verblasen hat. Also mein KPN-Quest war so ein Name, der in der Schweiz im Business-Bereich tätig war. Es hat eine Firma namens Rio Data Es hat eine Firma gegeben namens Telefonica, die das Gefühl hatte, sie wollen da irgendwie mobil machen, Mobilfunk machen und, und. Also es sind diverse gewesen, ja. wo dann sukzessive verschwunden sind. Und da wir ja eben nicht mit Venture Capital finanziert gewesen sind, sondern einfach mit unserem FFF Money, also wie gesagt, Family, Friends and Fools, und so halbwegs profitabel im Sinn von, also wir haben nicht grosse Verluste geschrieben, haben wir dann irgendwie die Kurve gekratzt. Mhm. Und ich mag mich nicht mehr genau, ich glaube im 2002 etwa, sind wir dann zum Beispiel von der Firma Interaction quasi auf Knien fast, sind die zu uns gekommen, wir müssen jetzt unbedingt einen Knotenpunkt ihrem Datacenter bauen in Gladbruck. Weil die Provider, die es dort kannte, die sind dann alle weggestorben. Oder danach sind sie einfach irgendwie administrativ nicht in der Lage, einen Service zu erbringen. Und wir haben dort dann einen Kunden nach dem anderen, der irgendwie etwas gemacht hat, haben wir dort
können. Also er profitiert im Prinzip von dieser Situation.
Ja, retrospektiv kann man das wahrscheinlich sagen, dass wir von dem Crash.
Das hat sich vielleicht nicht so angefühlt damals, aber.
Man kann glaube ich sagen, retrospektiv betrachtet haben wir profitiert vom Crash, aber in dem Moment hat es sich natürlich nicht so angefühlt, oder?
Und, ja, klar. Hat es denn auch Leute gegeben, die zu dir gekommen sind und gesagt haben, hey, Freddy, aus deinem Laden machen wir auch den nächsten Börsen-Shooting-Star?
Das ist nie passiert.
Nie?
Also, okay. Nein, wir haben erst sehr, sehr viel später haben wir mal so Anfragen bekommen, ob wir uns verkaufen wollen, also in der Mitte, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich war das irgendwie so im 17., 18. Es hat mal einen Versuch gegeben von der UPC, die haben uns mal wollen kaufen, also vor der Fusion mit der Sandreise.
Grosse Überraschung, hä?
und dann habe ich mir das auch kurz angehört und überlegt, ob mich das interessiert, und dann habe ich dann nach dem Wochenende abgesagt.
Aber das wird auch jetzt regelmäßig stattfinden, oder?
Vielleicht nicht tatsächlich, nicht einmal. Also gut, du kommst natürlich nonstop irgendwelche E-Mails über von irgendwelchen Berater, wo irgendwie eine Nachfolgeplanung und Zeugs und so, und das sind typischerweise einfach die Schwätzer, oder? Also ohne Ahnung, oder? Von der Industrie. Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt regelmäßig.
Die müssen auch nicht von der Industrie eine Ahnung haben, Freddy. Die müssen auch wissen, wie sie die Laden können optimal verkaufen.
Ja, gut. Das wüsste ich wahrscheinlich selber besser. Also,
okay.
Es ist ja nicht so, dass ich im Moment, wir haben im Moment keine Ambitionen, jetzt die Firma zu verkaufen, sondern wir haben immer noch einen Plan für die nächsten paar Jahre, was wir wollen erreichen. Natürlich kommt die Frage automatisch. Es ist kein Geheimnis, dass ich 56 bin.
Nein, du hast ja vorher gesagt, ja.
Ja, und irgendwann mag ich dann vielleicht auch nicht mehr oder so.
Wird sich dann zeigen.
Ja, und mein Sohn ist noch ein bisschen jung, um irgendwie Nachfolge übernehmen, und der weiss ja gar nicht, ob er das will und so. Klar hat er auch mal gesagt, sein Berufswunsch sei ich nicht 7-Chef, aber das sagen Kinder auch mal Feuerwehr.
Das sage ich nicht alle. Nein,
glaube ich nicht. Mein Sohn hat das gesagt mal, aber ich nehme jetzt das nicht so wahnsinnig ernst. Er hat eben, wie gesagt, auch mal Feuerwehrmann werden, und der Plan ist auch wieder nicht mehr gültig.
Nicht mehr aktuell.
Also das ist... Ja, ich lasse das jetzt auf mich zukommen. Ja. Das soll jetzt keine Einladung sein für irgendwelche Nachfolgeplanen. Sie müssen sich gar nicht.
Genau, im Gegenteil, Fred, im Gegenteil. Das ist eher eine Ausladung.
Ausladung. Ja. Ich habe kein Interesse, mich mit denen. Die werden dann professionell ignoriert von mir, oder?
Gut. Genau, ich glaube, die haben das verstanden.
Ich hoffe es.
Ja. Eine Frage zum Namen noch geschwind. Init 7, woher
kommt das? Das ist eins von diesen kleinen Geschichten, die wir haben, auch mit unserem Auftritt, mit den Hasen und so. Da gibt es ein paar Geschichten, die versteckt sind. Init 7, also im Linux-System ist es so, da gibt es die verschiedenen Run-Level, und die kann man initialisieren mit Init und dann der Zahl.
Aha.
Also Init 3 ist grafische Oberfläche, oder Init 2 ist nur Konsole. Init 6 ist Reboot und Init 0 ist Shutdown. Und
Init 7 ist was?
Das gibt's nicht.
Oh! Next Level, hä?
Dann haben wir gesagt, One Run Level Above, wo wir da am Namen studieren sind. Und ich bin wahnsinnig froh, heissen wir nicht irgendwie Web oder Bit oder Net oder irgendetwas, weil so heissen ganz viele andere und alle sind wahnsinnig verwechselbar. Und wir haben ja auch eine Liste von möglichen Namen und ich bin auch 25 Jahre später immer noch recht happy mit dem Namen. Also das ist ja so bewährt.
Ja.
Und 7 als Zahl ist ja in unserem Kulturkreis typischerweise positiv besetzt. 7. Tag in der Woche ist der Sonntag, 7. Genau. Himmel und so weiter. Ich kann sie auch ein bisschen mit den Schnapszahlen. Also bei unser 5-7, das kostet ja 777 Franken im Jahr. Andere Produkte, also eben von dem Ethernet 7, wo ich vorher erzählt habe, das kostet 111 Franken im Jahr, im Monat. Das sind so, ich habe das noch gerne.
Also gibt es den roten Faden durch. He?
Ja, es ist jetzt nicht so gut durchgedacht, aber ja.
Und, naja, also man könnte schlechter durchdenken,
würde ich sagen. Und ich meine eben, wir sind Nerds, oder? Und wir versuchen irgendwo auch den Nerds irgendwie die Informationen zu geben, die sie brauchen. Und dann bist du natürlich immer im Spagat, wie tust du Nerds quasi mit technischen Informationen beglücken und normalos irgendwie...
Ja, also, die brauchen die auch, oder? Von den Nerds allein könnt ihr nicht leben.
Ja, also man reden von Nerds
und Noobs,
oder? Je nachdem, aber das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber einfach Leute, wo einfach wollen, dass es funktioniert. Da haben wir ja auch die Produkte designt, also das Easy 7 versus Fiber 7, und das Fiber 7 ist eher für Nerds und das Easy 7 ist für Noobs, also für die Menschen, die einfach wollen, hey, einstecken, muss funktionieren, ja. Die nichts damit zu tun haben, da haben wir recht viel Gehirn drüber. Wir haben ja auch auf unserer Website den Schalter, oder? Den Nerd-Modus, wo man ein- und ausschalten kann.
Was passiert denn, wenn ich den einschalte?
Ja, dann kommst du zusätzlich technische Informationen über.
Aha, okay.
Wo für die, die das nicht verstehen oder nicht wollen wissen oder so, nicht wichtig sind. Und,
das finde ich eine ganz clevere Idee, muss ich sagen. Ja. Da könnte noch das eine oder andere IT- oder Softwareunternehmen könnte sich das zu Herzen nehmen.
Und das ist ja auch das Problem in unserer Industrie, oder? Wir sind wir verkaufen den Internetanschlüsse, oder? Und was sind denn eigentlich die Selektionskriterien, die Leute haben, oder? Sie haben einen Preis, oder irgendeinen Preis, der irgendwie 6 Monate billiger ist und dann normal, oder irgendein komisches Angebot von denen, wo irgendwie keine Ahnung, also meine, all die Sonderaktionen, die es jetzt ja gerade wieder gibt, wir gehen jetzt wieder auf den Black Friday zu, das ist einfach eine Verarsche von den Bestandskunden, oder? Machen wir grundsätzlich nicht. Bei uns gibt es keine Verarschungen von den Bestandskunden. Und das sind die, die unsere Löhne zahlen, oder? Die, die den Service schon jahrelang haben und nicht irgendwelche Kunden, die irgendwie heute kommen und morgen sind sie wieder weg. Das ist das Erste. Und das Andere ist, wir reden über Geschwindigkeit. Und das Verlogene an der Abstufung, ja, 50 Megabit für weniger Geld und 100 Megabit und 200 Megabit, mit dem haben wir ja schon vor über 10 Jahren aufgehört und gesagt, fertig, Schluss, wir haben immer nur volle Dröhnung. Weil der Preis zum Produzieren ist genau gleich hoch, ob du einen 10-Megabit-Anschluss machst oder einen Gigabit-Anschluss. Exakt der gleiche Preis, oder? Und wir haben gesagt, wir schauen das aus der Kostenperspektive an und wir machen keine so Abstufungen zur Abschöpfung von der Zahlungsbereitschaft von denen, die irgendwie unbedingt sagen, ich mit einem besseren Anschluss. Und das haben wir konsequent durchgezogen. Unser Preis 777, den wir 2014, wo wir mit dem Produkt Fiber 7 angefangen haben, mit dem Gigabit symmetrischen Anschluss, da sind wir ja die Ersten gewesen, die das gemacht haben, volle Dröhnung. Wir haben dann unsere Hardware komplett überall ersetzt, das hat ein bisschen gebraucht und seit wir da fertig sind, können alle Kunden für den genau gleichen Preis auch 25 Gigabit haben.
Das heisst, die Geschwindigkeit, Fredi, hängt davon ab, wo ich bin, wie mein Anschluss ausgestattet ist.
Wenn du einen Glasfaseranschluss hast,
dann habe ich die
25-Punkt-Netzwerk-Topologie, wo wir auch einen POP haben, dann kannst du dort einen 25-Gigabit-Anschluss haben.
Zum gleichen Preis wegen den anderen 100 Megabit.
Ja, die Kosten sind gleich. Wir verlangen nur ein bisschen höhere Setup-Fee, weil die Optiken teurer sind. 25 oder 10 oder 1 Gigabit. Und wir verkaufen ganz einen Haufen 10 Gigabit Anschlüsse und wir verkaufen erstaunlicherweise sehr viel 25 Gigabit Anschlüsse, oder? Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wer braucht für 25 Gigabit? Ja, vielleicht gibt's heute noch nicht die absolute super-duper Anwendung, die das braucht. Mhm. Aber genau die gleiche Frage haben wir vor 10 Jahren auch gehabt, wo man gesagt hat, man braucht schon Gigabit, oder? Und heute ist Gigabit Standard, oder? Mhm. Und es gibt einfach einen Haufen, also ich meine, aus meiner Sicht ist ja der absolut überflüssigste Job in dieser Industrie, das ist der Produktmanager. der sitzt den ganzen Tag irgendwelche Excel-Sheets und macht was wäre, wenn Rechnungen, wie man jetzt irgendwie noch an Renditen noch von
der das ist Gewinn, ja, das ist Gewinnoptimierung.
Ja, durchschnittlicher Kunde. Ja. Wir reden immer von dem ARPU, ARPU, das ist Average Revenue per User, das ist so die Kennzahl, die man in dieser Industrie hat. Und dann versucht man irgendwie den ARPU zu optimieren, indem man irgendwelche Kram noch abselt bei den Kunden. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert, dass der Kunde das geilste Internet bekommt, was technisch möglich ist.
Es heisst auf eurer Webseite, das beste Internet der Schweiz. Genau. Das ist ein Höchstversprechen.
Das ist
nicht ein Versprechen, das ist eine Behauptung eigentlich.
Nein, wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir tatsächlich das beste Internet ankriegen. Das ist mit Arbeit verbunden, das ist mit viel Arbeit verbunden. Aber wir haben jetzt 7-mal in Folge gewonnen beim Bilanz Telekom Rating bester Internetprovider Privatkunden. Mhm. 7-mal in Folge, oder? Und da sind wir stolz drauf. Und unsere Kunden ratet das ja, das sind ja x-tausend Bewertungen, die abgegeben werden. Mhm. Und weil wir jetzt 7-mal hintereinander gewonnen haben, das ist ja wie
damals. Da muss etwas dran sein, oder? Da muss
vor 10 Jahren hat der FC Basel die ganze Zeit immer die Meisterschaft gewonnen. Das ist ein bisschen langweilig geworden, oder? Weil
die anderen keine
Chance gehabt haben. Aber, ich meine, das ist mein Anspruch. Ich will wirklich das geilste Internet bauen und, ich,
aber in dieser Frage, Fred, die dort gestellt wird, wahrscheinlich an die User, geht es nicht ausschließlich um Geschwindigkeit. Das sind vermutlich auch andere Faktoren,
die Rolle spielen.
Also Servicequalität, Support und
so. Ganz genau. Das sind ganz viele Parameter. Wir betreiben auch einen grossen IP-Backbone, wo wir das ganze Routing selber machen. Also wir tun bloß etwa 3% vom ganzen Traffic, den wir machen, routen wir nicht selber, sondern gehen dann einfach an einen Transit Carrier. Mhm. Und da sind wir weit ab von allen anderen. Also ich meine, wenn wir einen von diesen Provider anschauen, der sehr erfolgreich ist im Glasfasergeschäft, einen mit S.
Wir nennen jetzt keinen Namen,
einen genau. Einen mit S im Namen.
Ah, okay, Ahnung, wer das könnte sein.
Ja, ich meine, die haben einfach die Kapazität vom günstigsten Trash-Anbieter, oder? In der globalen IP-Carrier-Welt, oder? Mhm. Und da geht es nur um den Preis, oder? Und da geht es um Überbuchung. Also man tut viel zu viele Kunden auf die verfügbare Kapazität drauf schnallen. Und vielleicht kostet es dann halt irgendwie 10 Stutz weniger. Dafür hast du pro Monat einfach Pixelbrei am Sonntagabend, wenn alle Video schauen oder Fernsehen schauen. Mhm. Dort machen wir keinen Kompromiss. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir das super gut machen. Wir arbeiten auch schon 20 Jahre arbeiten wir an dem IP-Backbone mit der AS-Nummer 13030, also 13030. Das ist ja so eine globale Nummer, wo jeder Provider einmalig hat.
Ja.
Und da investieren wir viel Zeit und viel Effort. Also die sich da mit dem befassen, die könnten ja mal auf unseren Blog gehen, blog.init7.net, und da gibt's so ein bisschen Text, wie wir das machen, wie das mit dem Overbooking geht und was das genau bedeutet. Und das Entscheidungskriterium, was ist eigentlich der Preis und was ist die nominale Bandbreite, die ein Kunde kauft, das greift viel zu kurz.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid ausgezeichnet worden für Privat, also im Privatkundengeschäft. Wie sieht es aus im Geschäft, also kaum Kundengeschäft?
Sind wir auch nicht so schlecht unterwegs. Ich glaube, wir haben das letzte Mal den dritten Platz gemacht oder den zweiten, bin ich gerade nicht mehr sicher.
Ja. Also das wird auch geratet, in dem Fall dort.
Das wird auch geratet. Ich denke, wir haben das neue Produkt, das Ethernet 7, das ist übrigens ein absoluter Unique Seller. Also das kommt mir, wie gesagt, beim Incumbent über für 300 Franken für 10 Megabit und bei uns 111 für 10 Gigabit. Das ist in dem Sinn, da sind wir die Einzigen, die das machen, schweizweit. Mhm. Und das Produkt ist neu. Das hat jetzt noch nie einen Einfluss gehabt auf das letzte Rating.
Okay, ja.
Aber ich meine, es gibt natürlich durchaus auch ein paar andere Provider, die dort einen guten Job machen. Also namentlich auch Cyberlink. Wir arbeiten auch zusammen. Sie benutzen auch unsere Infrastruktur für ihre Kunden. Die Kriterien sind dort, je nach Bedürfnis, sind dort ein bisschen anders. Ein Geschäftskunde hat häufig andere Vorstellungen oder andere Bedürfnisse als ein Privatkunde. Und jetzt im Fall, wo der Kollege von Cyberlink, die konzentriert sich ausschließlich auf Geschäftskunden.
Okay, ja. Habt ihr denn bei euch unterschiedliche Teams, Leute für Privat- und für Geschäftskunden, um denen, wie du gesagt hast, unterschiedliche Bedürfnisse
gemacht? Ja, wir haben unterschiedliche Sales-Teams. Ich meine, es gibt natürlich, also eben Privatkunden, es gibt natürlich auch einen Haufen Geschäftskunden, wo Privatkundenanschlüsse nutzen.
Ja.
Und dann haben wir aber natürlich auch Teams, die speziell jetzt für Geschäftskunden und die beraten und so, wo halt einfach andere Bedürfnisse haben.
Jawohl, ja.
Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ich denke, das ist richtig, dass man das macht. Geschäftskunden zahlen in der Regel ja auch mehr. Also die haben,
Die haben auch höhere Supportanforderungen
in meinem Moment. Und gewisse Verfügbarkeit, der Service.
Eben das, und so weiter. Ja, genau. Okay, ja. Gut. Spannend. Ich glaube, jetzt haben wir mal ein bisschen gehört, wo ihr unterwegs seid, was ihr anbietet, was ihr macht und wie ihr eingestuft werdet von aussen, ja, und von euren Kunden gesehen werdet. Woher soll die Reise denn noch gehen mit der Init 7?
Ja gut, ich habe vorher gesagt, der Glasfaserausbau findet ja statt, aktuell in der Schweiz. Also wir haben eine Kadenz von etwa 400'000 neue Anschlüsse pro Jahr. Die Maschinerie läuft ziemlich geölt. Wir haben ja jetzt erreicht, dass der ganze Ausbau auch korrekt stattfindet, also dass alle einen Nutzen haben davon.
Mein Ziel... Also das muss jetzt umgesetzt werden, wenn ihr es quasi erstritten habt.
Ja, und sie müssen ja jetzt vor allem auch etwa 750'000 Anschlüsse, die illegal gebaut worden sind, auf legal umbauen.
Okay.
Also das jüngste Urteil von der Wettbewerbskommission oder die jüngste Verfügung sagt ja, jeder illegal gebaute Anschluss, also wo nach der falschen Netztopologie gebaut worden ist, der muss bis Ende 25 auf legal umgebaut werden oder außer Betrieb genommen werden. Das ist natürlich jetzt angefochten, das ist beim Bundesverwaltungsgericht hängig, aber
das wird irgendwann einmal rechtskräftig werden.
Das ist davon ausgegangen. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie 2027 rechtskräftig
werden. Ja, klar.
Über ein Datum von 2025. Das ist irgendwie ein bisschen absurd. Aber man macht das jetzt so. Das gibt das Projekt beim Incumbent, das heisst Feeder Cleanup. Weil der Streitpunkt ist ja nicht der einzelne Anschluss beim Haushalt, sondern nur die Verbindung, wie von dem Haushalt bis in die Zentrale verbunden wird. Dort müssen sie jetzt teilweise neue Kabel nachziehen und so weiter, um das...
Also es ist auch mit baulichen Massnahmen ist das verbunden, ganz klar.
Je nachdem schon, ja. Man hat es ja, ich meine, das kostet jetzt nur viel Geld, aber sie haben es ja vorsätzlich besseren Wissens falsch gemacht. Ja, und das im grossen Stil, oder? Also, da steht so ein Urteil drin, das sagt nicht ich, sondern das hat es nicht so festgestellt. Also,
was hat jetzt das für deine Init 7? Also, meine Frage war ja, woher geht eure Reise? Also, ihr werdet ein wesentlicher Bestandteil sein von dem Weiterausbau vom Glasfaser, habe ich jetzt.
Wir haben aktuell etwa 330 Pops. Wir sind im Soll rein. Das Ziel ist, in den nächsten Jahren jedes Jahr weitere 111 Pops bauen. Wir tun jetzt sukzessive die Standard ausrollen, bis im 27, also 25, 26, 27, bis im 28 werden die Idee, dass wir irgendwie 777 Pops haben. Das ist also ungefähr der Fahrplan mit hoffentlich
das, einer
Abdeckung von etwa 98-99% von allen Glasfaseranschlüssen in der Schweiz. Das ist so ein bisschen der Weg, den ich hin will. Und
also im Prinzip schon fast 100%, also flächendeckend, nicht
100% ja, flächendeckend. Ja, wir sind aktuell bei etwa 82%. Okay. Und die Idee ist wirklich, alle, die 5/7 wettet oder alle, die einen Service wettet von uns, Easy7 oder Ethernet7 oder so,
können wir
unserer eigenen Infrastruktur können beliefern. Das ist der Plan.
Okay. Das ist aber auch mit gewaltigen Investitionen verbunden, oder?
Das ist tatsächlich, das kostet ein bisschen etwas, aber bis jetzt haben wir einfach unsere Gewinne nochmal wieder für das gebraucht.
Refinanziert,
die Infrastruktur immer weiter ausbauen und das machen wir, glaube ich, nicht so schlecht, oder? Wir haben eben dank dem, dass wir überall einheitliche Hardware haben, dass wir das Ganze, wir haben auch sehr das modernste Netz fallen, also bei uns ist kein Switch älter als 2021, weil wir alles ersetzt haben von den 10er Jahren, haben wir.
Was hat denn die Infrastruktur, über die wir jetzt reden, da, wo um die ganzen Pops herum angeordnet ist, was hat die so für eine Lebensdauer? Was schätzt
ja, ihr? Oder
mit was rechnet
ihr? Also, wie gesagt, den letzten Lifecycle haben wir in den Jahren 2021/22 gemacht.
Ja.
Nach 14 Monaten haben wir damals etwa 130 Pops gehabt, die haben wir alle komplett umgerüstet. Und jetzt haben wir das modernste Zeug. Also, das lebt jetzt schon noch eine Weile. Ich gehe mal davon aus, dass wir etwa 10 Jahre Lebensdauer haben. Für die Switching-Infrastruktur. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal noch eine weitere Generation, wo dann noch höhere Bandbreiten kann, wo dann quasi ergänzend zukommt. Das kann man im Moment noch nicht so genau abschätzen, wenn das dann spruchreif wird. Also, man redet zum Beispiel von der Optik SFP 112. Das sind die kleinen Optiken, die 100 Gigabit können. Vielleicht kommt das noch, das ist im Moment nur so ein bisschen offen. Und vor allem, also dass es kommt, ist nicht offen, aber wenn es kommt, ist offen.
Ja.
Und ich für mich habe gesagt, ich mache keinen Lifecycle mehr. Weil das ist sehr anstrengend. Also bevor der nächste Lifecycle kommt, bin ich dann pensioniert, oder?
Aber du bist ja nicht der mit dem Schraubenzieher und dem Lötkolben verrissen, oder?
Doch.
Ah, doch?
Also, es ist tatsächlich so, ich gehe ein, zwei ist ein bisschen übertrieben, aber vielleicht alle 2-3 Monate gehe ich wieder mal Schrauben raus in die Zentrale und baue schleiche Kabel und baue Hardware um und so. Und das macht mir auch wahnsinnig fest Freude, weil da hat man am Abend mal wieder richtig geschafft und spürt sich und so. Und es ist tatsächlich, ich meine, ich bin Network-Ingenieur und kein juristischer Praktikant und muss aber zwangsläufig relativ viel Zeit verbringen.
Du bist Unternehmensinhaber und Geschäftsführer.
Ich bin natürlich nicht Inhaber, primär, ich bin nur Teilhaber, ich bin Geschäftsführer.
Ja, der Teilhaber, ja.
Aber ich verbringe etwa 20 oder 30% von meiner Zeit mit der Lektüre von juristischen Papieren. Und das ist nicht das, wo ich... Wo ich eigentlich gesucht habe. Oder.
Das ist im Übrigen nur geschwind, so Klammer auf, auch noch Parallelen, die du hast mit dem ersten Preisträger von der Pascal, mit dem Claude Hintermann. Der hat einfach einen anderen finden, den er bekämpft. Klammer wieder zu.
Genau, also.
Wirklich, also es ist witzig. Ihr habt echt Parallelen, sehr viele Parallelen. Ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen, würde ich meinen.
Das würde ich mich sicher freuen. Also es ist einfach so, es gibt Leute, es gibt ein paar Leute da aussen, die wollen am Internet am Kragen. Und zwar auf verschiedene.
Warum wollen die das?
Ja, also die einen, die sind einfach monetär getrieben. Die glauben, finden es moralisch richtig, mit dem Ausnutzen von einem technischen Monopol oder von einem Monopol, wo man sich erarbeiten kann, Rendite zu erzielen. Ich finde das abartig unmoralisch, oder? Wenn die Menschen keine Wahl haben, wenn sie müssen etwas kaufen, dann ist es teurer, und darum haben wir eine Wettbewerbskommission, die sich mit dem aufs Kartellgesetz stützt, dass das eben illegal ist und verboten ist, oder? Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt Leute, die haben das Gefühl, wir müssen das Internet wahnsinnig fest überwachen, oder? Das sind die Typen da, die im Zimmerwald oben, oder? Nachrichtendienst und so weiter. Also, ich meine, dann redet sie irgendwie von Kabelaufklärung, dass man irgendwie den ganzen Traffic, der grenzüberschritten ist, müsste können abgreifen und so. Ich verstehe nicht, wieso dass der Gesetzgeber nicht sagt, wir müssen nicht irgendwie an unseren Grenzen den Internet-Traffic überwachen, sondern wir müssen ein Schengen-Internet haben. Mhm. Wo man sagt, die befreundeten benachbarten Staaten, die arbeiten zusammen. Und wenn es dann auf irgendwelche Geschichten geht, wo man irgendwelche Kabel müsste können abgreifen und den ganzen Traffic von irgendwie Millionen von unschuldigen oder unvorbelasteten Menschen irgendwie überwachen, zwangsläufig mit, das ist einfach, das entspricht nicht unserer Idee von Demokratie und von einem vernünftigen Zusammenleben, oder? Mhm. Also der ganze Überwachungswahnsinn, den wir haben, man ist als Internetprovider, ist man auch permanent mit einem Fuß im Gefängnis, oder? Wir haben ja dann einmal also im Bundesgesetz für Überwachung steht ja drin eine angemessene Entschädigung für den Provider, der dann die Abfragen muss machen und sagen, wer mit wem will die IP-Adresse
gehört. Musst du einfach einmal eine völlig überzogene Rechnung schicken?
Nein, das Problem ist, wir sind in dem vom Gericht, weil der Bundesrat hat gefunden, die Strafverfolgung, die Polizei, die Kantone, die müssen nichts mehr zahlen, das ist gratis. Durch das sind nachher die Anfragen explodiert. Und dann haben sie gefunden, ja gut, irgendjemand muss es ja zahlen. Und dann hat der Bundesrat gefunden, okay, wir zahlen nur noch 3 Franken. Vorher haben sie 250 gezahlt pro Anfrage.
Ja, das ist schön gewaltig.
Und dann sind wir vor Gericht und haben gegen den Bundesrat geklagt und haben im Bundesverwaltungsgericht haben wir dann auch Recht bekommen, dass das nicht richtig ist, die 3 Franken. Und das Bundesgericht hat es dann overruled und hat politische Entscheidung gefällt und gesagt, das zeige ich mir messen vom Bundesrat, dass wir Provider müssen 37 Minuten arbeiten, das steht auch in der Gerichtsurkunde. Wir kriegen 3 Franken dafür. Ja. 37 Minuten arbeiten, 3 Stutz. Das ist für den Bundesrat
angemessen
und das Bundesgericht auch. Und das nur, weil wir die Vorratsdatenspeicherung haben, wo ja sowieso menschenrechtswidrig ist. Und ich hoffe, dass dann irgendwann der EuGH dann irgendwann sagt, weisst was, schafft das wieder ab. Mhm. Und Bundesbern, das Parlament, Nationalständerat, dann ist es irgendwie völlig scheißegal, was
Telekommunikationspolitik
betrifft. Und
die haben keine Ahnung, die haben andere Prioritäten.
Es gibt ein paar Ausnahmen, die haben, aber die allermeisten,
denen ist
es scheißegal.
Ja, ja.
Und das sind zu wenig. Es geht nur darum, dass die Dividenden vom Incumbent, die 580 Millionen, jedes Jahr in die Bundeskasse geht und alles andere ist Wurst.
Ja. Okay.
Und es ist einfach der Totalschaden, was man da in dem Bundesbern macht mit der Telekompolitik.
Weißt du was, Fred? Ich schlage vor, wir könnten mal einen extra Podcast noch zu dem Thema machen.
Ja,
oder?
Weiss nicht, ob ich noch mich mehr wird aufregen. Siehst du jetzt mein Blutdruck?
Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich sage noch.
Wieder hoch, will ich mich wieder
aufregen. Aber weißt du, bringen wir bringen wir dort noch eine saubere Struktur rein. Vielleicht müssen wir vielleicht noch den einen oder anderen mit dazu einladen, damit es ein bisschen spannender wird. Ja. Und wir auch jemanden haben, der dich heftig widerspricht.
Ja,
aber das wäre dann auch
was.
Nein, lass uns doch das einmal ein. Ich glaube, das können wir jetzt einmal so.
Im 2014 habe ich in einer Arbeitsgruppe von der SP mitgeschafft, in einer nationalen Arbeitsgruppe, wo wir ein Digitalpapier erarbeitet haben, also so ein Positionspapier zur Digitalpolitik. Mhm. Wir haben dort drin geschrieben, wir wollen, dass der Glasfaserausbau weitergeht. Mhm. Und wenn man das gemacht hat, so wie man das hätte, dann hätten heute 80% Glasfaser oder noch mehr, 85%. Mhm. Und Glasfaser ist aus meiner Sicht ein Service Public, mindestens auf dem Mosi-Layer 1, dass alle zusammen können von dieser Infrastruktur profitieren.
Und da übrigens, Freddy, da hätte ich jetzt noch ein strategisches Ziel, eine Geschäftsidee für dich und deine Init7. Ich könnte das, wenn du sagst, Glasfaser ausbauen. In der Schweiz, jetzt haben wir gerade gelernt, wir sind da recht weit, wir sind auf gutem Weg. Ich habe die Demokratisierung erstritten. Eigentlich, das ist alles, die Weichen sind richtig gestellt.
Ja.
Ich könnte doch das in Deutschland probieren. Weil die haben wirklich ein massives
Problem. Ja, ich meine, oder? Wenn man von Deutschland redet, oder? Also, ich meine.
Ohne jetzt zu weit auszuholen, oder? Ja, aber da wäre doch jetzt
noch Geschäft. Ich habe dazu einen guten Satz. Wenn man Glasfaser den Neoliberalen zum Fraß vorwirft, dann kommt es genauso katastrophal raus wie in Deutschland, oder?
Ja, das habe ich gelesen auf dem LinkedIn
gestern. Ja, und das ist tatsächlich dramatisch. Also was in Deutschland passiert oder auch in Österreich mit diesen Förderungen, oder? Die Förderungen, die funktionieren so, du gibst einem Fördergeld, damit der sich dann ein regionales Monopol kann aufbauen, oder? Und es ist nun mal so, ich habe auch keine Ahnung von Glasfaserbau, von, von, von physikalischem Bau Glasfaser schleiken in der Straße raus. Das sind Layer 1 Menschen. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich da von dem viel verstehe. Ich kann im Prinzip ein bisschen mitreden inzwischen, aber ich bin kein Bauunternehmer, ein Tiefbauer, der das kann, oder? Und umgekehrt ist es auch so, dass man einem Tiefbauer nicht, von einem Tiefbauer nicht muss erwarten, dass der irgendwie die ganzen Geräte kann konfigurieren und betreiben und eine Ahnung hat von IP-Routing, oder? Und in Deutschland läuft das so, man gibt irgendwie dann so ein Gebiet, gibt man einem, der ist meistens, ist, der hat ein bisschen Ahnung von der Geografie und von der Physik. Also der kann das bauen. Und dann die Vermarktung lernen sie dann noch schnell, machen sie irgendwie da das Hausieren mit dem.
Und vom Digitalen haben sie keinen Platz.
Genau. Und richtig IP, dort hört es dann einfach auf, oder? Und weil sie sich dann aber jahrelang können, ein Monopol sichern, aufgrund von der Überlegung, dass sie dann ihre Investitionen können amortisieren können.
Also, das ist politisch so konfiguriert, offensichtlich.
Genau, dass man irgendwo und kein Open-Access-Netz baut. Ja.
Und da hättet ihr keine Chance, nie zu kommen. Mit eurer Philosophie.
Genau.
Mit eurem Geschäftsmodell, sagen wir mal so.
Und im besten Fall gibt es dann ein Zwei-Vorleistungsprodukt, wo dann aber künstlich kastriert ist, wo dann nicht die ganze, das macht ja Swisscom teilweise auch, mit der Abstufung von der Wertschöpfung bei höheren Bandbreiten musst du mehr zahlen, was ich vorher gesagt habe, aus Sicht von der Kosten total falsch ist. Mhm. Ein Port, ein Anschluss kostet
5 Franken.
Und ob man dann irgendwie 100 Megabit oder 10 Gigabit drauf konfiguriert, ist irrelevant.
Ist egal, ja. Okay.
Genau.
Also schade, wäre eine coole Idee gewesen irgendwie, weil ich bin wirklich inspiriert worden durch das, was ich von dir
auf LinkedIn gelesen habe.
Aber die Antwort hätten wir jetzt.
Wir werden ja immer wieder gefragt, wann kommen wir auf Deutschland? Und ich muss einfach sagen, ich bin nicht der Glasfaser-Messias für Deutschland, oder? Ich meine, die müssen ihres Problem selber in den Griff kriegen.
Gibt es keinen Freddy Künzler in Deutschland?
Ja, es gibt schon ein paar Leute, die irgendetwas machen und so, aber die Struktur, Grundvoraussetzungen sind einfach komplett anders.
Ja, ja.
Ich meine, wir
überlegen. Das politische System ist auch anders. Also, ja. Du fährst wahrscheinlich wieder auf der grünen Wiese bei Adam
und Eva. In Österreich ist es auch so, oder? Haben einfach die Product Manager, die total vorig sind mit ihren Excel-Sheets und ihren ARPU-Optimierungen und so, die haben einfach zu viel Macht, oder? Und darum verreckt es dann am Schluss, oder?
Ja. Gut. Komm, lassen wir doch das mal so stehen. Nehmen wir das auch gerade jetzt, wie soll ich sagen, als Abschluss für das hochspannende Gespräch, Freddy. Ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden.
Ja.
Vielleicht machen wir wirklich mal noch eine zweite Folge oder eine dritte Folge zum einen oder anderen Aspekt. Das wäre sicher hochinteressant. Ich danke trotzdem, dass du mein Gast gewesen bist.
Ja, danke.
Und es war wirklich hochspannend gewesen. Ich wünsche euch und dir und Init7 weiterhin viel Erfolg und dass ihr wirklich die ganze Schweiz jetzt mit gutem Glasfaser könnt beglücken.
Danke vielmals. Dankeschön.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie sollte interviewen? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.